Obwohl uns ein kompletter Blitzkrieg versprochen worden war, warf bei Google keiner irgendwelche Bomben. Sie kannten nicht einmal die Bedeutung dieses Worts. Als ich das erkannte, wurde mir klar, wie falsch wir von Anfang an ausgerichtet gewesen waren. Auf das hier waren wir nicht vorbereitet. Wir hatten nicht damit gerechnet, keinerlei Rückendeckung von oben zu bekommen. Wir hatten nicht mit Organabstoßung gerechnet. Und das, obwohl wir fast alles andere bis ins Kleinste geplant hatten. Bei den meisten Übernahmen dauert es 2 bis 8 Wochen, um ein Dokument mit den notwendigen Bedingungen aufzusetzen und zu einer Einigung zu kommen. Bei Nest dauerte es 4 Monate. Und während der ersten 10 Wochen sprachen wir noch nicht einmal über den Verkaufspreis. Google Ventures, jetzt als GV bekannt, war ein Investor. Dort kannten sie unsere Zahlen und waren immer sehr unterstützend gewesen, daher machte ich mir um den Preis keine Sorgen. Sorgen machte ich mir darüber, mit welchen Teams wir arbeiten würden, welche Technologie wir teilen, welche Produkte wir entwickeln würden. Nest ging nicht um des Geldes willen zu Google, wir fusionierten, um unsere Mission schneller voranzubringen. Die Mission stand immer an erster, das Geld an zweiter Stelle. Gemeinsam mit Google gingen wir jede einzelne Position durch, Marketing, PR, Personal, Vertrieb, jeden Bereich des Unternehmens. Wir legten fest, wo wir Synergien schaffen konnten und wo nicht, welche Manager uns zugeteilt würden, wie das Einstellungsverfahren laufen sollte, welche Sondervergütungen die Leute bekommen sollten, welche Gehälter sie erwarten konnten, welche Teams eng zusammenarbeiten und wie diese Beziehungen gefestigt würden. Es erforderte viel Zeit. Genau genommen bekam ich allmählich ziemlich viel Augenverdrehen zu sehen. Echt jetzt, Toni? Sie wollen das jetzt bis in die Einzelheiten durchgehen? Ja, das will ich. Das ist wichtig. Und das war es auch. Verdammt wichtig und für gewöhnlich zu wenig beachtet. Die meisten Akquisitionen werden von Bankern gelenkt und kontrolliert, und Banker verdienen nur dann echtes Geld, wenn der Deal abgeschlossen wird. Daher sind sie motiviert, rasch zu handeln und ihre Bezahlung zu bekommen. Es interessiert sie nicht, ob alle Details des künftigen Schicksals der Mitarbeiter geklärt sind. Sie interessieren sich auch nicht für die kulturelle Übereinstimmung. Nicht sonderlich jedenfalls. Banker werden im Allgemeinen von beiden Vertragspartnern engagiert, um alle Einzelheiten der Transaktion auszuarbeiten, um allen den Preis dieses Deals und vergleichbarer Deals zu erklären oder zu begründen. Sie befassen sich mit dem Markt, dem Kunden und den betrieblichen Synergien. Aber die Kultur kann man in einer Fusionsvereinbarung nicht festschreiben. Man kann sie nicht ausformulieren und von allen unterzeichnen lassen. Sie ist zu schwammig und zu heikel, denn es geht dabei um unwägbare menschliche Beziehungen. Und Banker interessieren sich vor allem für Transaktionen, nicht für Interaktionen. Die meisten Banker wollen also nicht, dass zwei Unternehmen einander behutsam befühlen, einander kennenlernen, ehe sie heiraten. Sie wollen, dass sie sich treffen und am selben Abend verloben. Sie wollen, dass sie eine Drive-Thru-Kapelle mit Elvis-Dekor aufsuchen, wo alle ein bisschen angeheitert sind, damit nicht zu viele Fragen gestellt werden. Sie wollen, dass der Deal in 36 Stunden in Sack und Tüten ist, ehe es sich jemand anders überlegt, damit sie einander für die gute Arbeit auf die Schulter klopfen und sie in einem verknitterten blauen Smoking stehen lassen können, während sie noch darüber nachdenken, wie es jetzt weitergehen soll. Und wenn es auf lange Sicht nicht gut geht, tja, sie haben ihre Arbeit jedenfalls erledigt. Das ist einer der Gründe, warum wir auf unserer Seite des Google-Übernahmedeals keinen Banker beschäftigt hatten. Ich wusste, dass Banker sich nicht so engagieren würden, wie unser Team es tat. Sie kamen, um einen ordentlichen Prozentsatz des Deals für sehr wenig Arbeit einzustreichen, verglichen mit all dem Blut, dem Schweiß und den Tränen, die unser Team und die Investoren jahrelang vergossen hatten. Trotzdem tauchte am Morgen nach der Bekanntgabe der Akquisition ein Banker in der Nest-Eingangshalle auf. Ich habe gar nicht gesehen, dass Sie bei dem Deal, den Sie gestern bekannt gegeben haben, von einer Bank vertreten wurden.
Ja, das war Absicht, sagte ich.
Wissen Sie, Ihre Shareholder könnten Sie deshalb verklagen, sagte er. Ich erklärte ihm, der Deal sei abgeschlossen und wir bräuchten keinen Banker.
Also, nachdem Sie bei diesem Deal keinen Banker dabei hatten, könnten Sie doch einfach unseren Namen einsetzen. Ich hob eine Augenbraue, starrte ihn ausdruckslos an und ging weg. Der Banker war verschnupft. Er konnte nicht fassen, dass ich ihm den Gefallen nicht tun wollte. Die meisten Investmentbanker bei Fusionen und Übernahmen sind nicht ihre Freunde. Ich habe so oft erlebt, wie kleine Start-ups, besonders in Europa, einen Banker hinzuziehen, um ihnen bei der Finanzierung zu helfen oder ihr Unternehmen zu verkaufen. Die Banker versprechen ihnen das Blaue vom Himmel, halten es aber nur selten. Sie mögen trotzdem aus den unterschiedlichsten Gründen einen Banker brauchen und natürlich gibt es da draußen auch den einen oder anderen guten, aber lassen Sie ihn nicht die Kontrolle über Ihre Fusion übernehmen oder Ihre Fristen bestimmen. Ob Sie kaufen oder verkaufen, Ihre Aufgabe ist es zu schauen, ob die Ziele Ihrer beiden Unternehmen zueinander passen, ob Ihre Missionen übereinstimmen, ob Ihre Kulturen sich miteinander kombinieren lassen. Berücksichtigen Sie die Größe Ihrer Firmen. Könnte eine von der anderen geschluckt werden? Ist dies ein kleines Team, das erst am Anfang steht, oder ein voll entwickeltes Unternehmen mit Vertrieb und Marketing und Personalwesen und einer eingeschliffenen Vorgehensweise? Falls das Letztere zutrifft, müssen Sie begreifen, was mit den zusammengeführten Teams geschehen, was sich für die Beschäftigten ändern und was mit Ihren Projekten und Ihren Prozessen passieren wird. Dafür braucht es Zeit. Und auch wenn Zeit bei Nest nicht das Problem war, machten wir ein paar große Fehler. Erstens, wir gaben eine Stellungnahme an unsere Kunden heraus, ohne darüber nachzudenken, wie sich das auf unsere internen Beziehungen auswirken würde. Zweitens, ich nahm gutgläubig an, angesichts der Größe des Deals, über 7 Milliarden US-Dollar insgesamt, gäbe es einen Sorgfaltsmaßstab und eine treuhänderische Verantwortung, die den Erfolg garantierten. Drittens. Ich hörte mir an, was Larry und Bill über die Veränderung der Google-Kultur erzählten, statt mit den Mitarbeitern darüber zu reden, wie tief verwurzelt diese Kultur war und worin ihre Erwartungen an die Googleigkeit bestanden. Viertens. Ich führte keine Gespräche mit anderen Unternehmen, die vor uns von Google übernommen worden waren. Fünftens. Wir öffneten die Tür für Google-Beschäftigte, die von Projekt zu Projekt hüpften und weder echtes Interesse an unserer Mission hatten, noch zu bleiben beabsichtigten, falls es Probleme gab. Sie fingen sofort an, unsere Kultur zu verwässern und sorgten mit ihren Klagen darüber, dass wir nicht googelig genug seien, für viel Ärger.